NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend Andreas Burmann. Worüber reden wir? Wir reden über Europas Außengrenzen. Ein Zitat unserer Kanzlerin: Wir müssen unsere Außengrenzen schützen, weil wir Schengen erhalten wollen. Ursula von der Leyen schließt sich natürlich selbstverständlich an. Sie formuliert, ganz wichtig sei die Sicherung der europäischen Außengrenzen. Und von der SPD hört man, die Außengrenzen dürfen nicht so frei passierbar sein wie die Binnengrenzen. Emotionaler formuliert es der EU-Präsident, Ratspräsident Donald Tusk. Er sagt, ein Europa ohne Außengrenzen wird zum Nährboden der Angst. Das Mantra lautet, Europas Außengrenzen müssen sicherer werden. Wir wollen heute Abend darüber reden, was heißt das eigentlich? Heißt das mehr Zäune? Heißt das mehr Mauern? Heißt das Soldaten? Was heißt sichern von Außengrenzen? Darüber wollen wir reden und ich bin sicher, auch Sie haben einen Gedanken, wenn Sie hören, ja, die Grenzen, die Außengrenzen müssen sicherer werden. Welche Bilder tauchen dann bei Ihnen auf? 0800 441 777.
Es sollte so geregelt sein, dass die Leute, die Schutz brauchen und die berechterweise rein möchten, rein müssen, auch denen die Möglichkeit gegeben wird. Aber Leute, die eben nicht das Recht haben, nicht die Notwendigkeit besteht, ja, dass die EU sich da auch schützen kann.
Hier braucht man überhaupt nichts schützen. Ich meine, gegen wen will man schützen? Einzelne Flüchtlinge oder wollen sie gegen Russland die europäischen Außengrenzen schützen? Dafür sind die Grenzen viel zu groß und da sollte man sich lieber andere Sachen einfallen lassen.
Es ist wichtig, eine menschliche Haltung einzunehmen und auch eine fürsorgliche, weil ich denke, die Gesellschaft ist immer weniger fürsorglich und empathisch gewesen. Und ich glaube schon, dass es daran fehlt, dass es einfach zu viel auf materielle Dinge ankommt.
Man müsste da irgendwie Divisionen einsetzen, die Grenzen vollkommen dicht machen. Die Ungarn haben es ja auch vorgemacht und die Polen, Tschechen.
Es muss einfach mehr kontrolliert werden. Es geht nicht mehr wie früher, wie man sich das mal gedacht hat. War alles schön und gut gemeint, aber man kann es nicht durchführen. Dafür haben wir jetzt die Quittung jetzt schon mehrfach bekommen. Ne?
Natürlich kommen immer welche rein, ne? Aber im Großen und Ganzen kann man schon ein bisschen reduzieren. Ne?
Sie hören in der Info mit der Redezeit, Zäune, Mauern, Soldaten, Europas Grenzen sichern, geht das überhaupt? Und das waren erste Antworten, gesammelt von Felix Tenbaum. Darüber wollen wir heute Abend reden. Wie geht das eigentlich? Kann das gehen? Kann Europa seine Außengrenzen sichern? Mitreden werden Elmar Brok. Er ist von der CDU, Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten im Europäischen Parlament. Guten Abend, Herr Brok.
Guten Abend.
Herr Brok, lassen Sie uns zu Beginn mal über den Begriff Grenze reden. Was für Sie als Europapolitiker ist denn eine Grenze?
Eine Grenze hat im eigentlichen Wortsinne etwas, was abgrenzt, was deutlich macht, was hierhin gehört und was dorthin gehört. Und klassischerweise im politischen Bereich gibt es Grenzen zwischen Gemeinden, gibt es Grenzen zwischen Bundesländern, gibt es Grenzen zwischen Staaten. Und wir haben jetzt die neue Rubrik, dass auch die Europäische Union eine Außengrenze hat, weil wir uns über Schengen und andere Fragen so zusammengeschlossen haben, dass wir eine Einheit sind. Und jeder möchte wissen natürlich, wer die Grenze zu einem selbst überschreiten darf und wer das nicht tun darf.
Mich erstaunt, Herr Brok, dass Grenze für Sie nichts Sperrendes ist.
Auch abgrenzen ist schon sperrend. Ist die Frage nur, welche Grenze wird wie gestaltet? Und wenn wir entscheiden, dass die Abgrenzung das jeweils größere Gebiet ist, das Staatsgebiet und in unserem Falle die Europäische Union, muss an dieser Stelle die Grenze absichernd sein, damit die inneren Grenzen an Bedeutung verlieren und sie jederzeit ohne Kontrolle überschritten werden dürfen. Früher waren die Stadtgrenzen, die Stadtmauer die Grenzen. Da wurden um 10 Uhr die Stadttore zugemacht und da kam niemand mehr hinein.
Gut, ob Sie das auch auf Europa beziehen, können wir noch im Laufe der Sendung klären. Sie haben eben gesagt, es gibt auch andere gestaltete Grenzen. Gunnar Köhne ist ARD-Hörfunk-Korrespondent in Istanbul. Guten Abend, Herr Köhne.
Guten Abend.
Herr Köhne, Sie haben sicherlich, wenn Sie in der Türkei sind, wie gestalten sich dort Grenzen?
Grenzen gestalten sich hier in der Türkei überaus schwierig zu kontrollieren jedenfalls. Und Grenzen sind hier auch immer Grenzen zu Konflikten. Man brauche sich nur die 900 Kilometer lange Grenze zu Syrien zum Beispiel anschauen. Eine sehr konfliktbeladene, gefährliche Grenze, auch für die Türkei. Und das betrifft auch andere Grenzen. Die Grenzen zu Armenien sind völlig geschlossen. Es gibt einen schwelenden Konflikt mit Armenien. Es gibt die Grenze zum Kaukasus. Auch dort war es nicht immer friedlich. Also die Türkei hat sehr unruhige Grenzen und das prägt auch die türkische Innenpolitik hier.
Günter Burkhardt ist Geschäftsführer von Pro Asyl. Guten Abend, Herr Burkhardt.
Guten Abend.
Herr Burkhardt, wenn man Pro Asyl fragt, was verstehen Sie denn unter Grenze? Was sagen Sie dann?
Na, es gibt zunächst einmal nur eine Grenze, nämlich die europäische Außengrenze. Das heißt, wir können nicht hier reden über Grenzen zwischen Deutschland, Österreich oder Deutschland, Frankreich, sondern das hat man ja zum Glück überwunden. Hoffentlich, solange die AfD sich nicht durchsetzt, leben wir in einem Europa der Freiheit, des Rechts. Und da ist der entscheidende Punkt für uns als Menschenrechtsorganisation, dass Flüchtlinge, die Schutz brauchen und an Europas Grenze kommen, diese passieren dürfen und nicht in eine Situation zurückgeschickt werden, wo ihnen Verfolgung droht, unmenschliche Behandlung droht, weitere Abschiebung in ein Kriegsgebiet, dass man nicht rauskommt aus Syrien. Und da ist der Punkt, wo wir intervenieren und sagen, es kann nicht angehen, dass etwa in Griechenland Tausende Schutzsuchende, Kinder, Frauen, Männer hinter Gittern sitzen, nur weil sie Schutz brauchen, Europa, und man sie wieder in die Türkei schicken will und von da aus weiter nach Syrien oder Afghanistan.
Wenn Sie den Satz hören, die europäischen Außengrenzen müssen gesichert werden, Herr Burkhardt von Pro Asyl, welches Bild taucht bei Ihnen auf, wenn Sie das Wort gesichert hören?
Das sind zwei Bilder. Zum einen sind es die Bilder der Fregatten und Kriegsschiffe der NATO, die zur Türkei hin patrouillieren, die türkische Küstenwache informieren, wenn sie ein Schlauchboot sehen. Und da werden Flüchtlinge zurückgezogen. Eine Grenzsicherung, die ich persönlich richtig finde, ist, dass man sich schützt vor einem Transfer von Waffen. Logisch, das möchte kein Bürger. Und für mich bedeutet eine vernünftige Grenzsicherung auch, dass man weiß, wer überschreitet die Grenze. Das heißt Registrierung der Person. Aber wenn es Flüchtlinge sind, müssen sie richtig aufgenommen werden, menschenwürdig in ein anderes EU-Land weiterreisen können. Und Grenzsicherung heißt nicht, jeden hinter Gitter stecken, der versucht, an Europas Grenze zu kommen und hier Asyl stellen will, weil er aus Syrien, Irak oder Afghanistan oder Eritrea ist.
Emma Bruck, Sie haben vorhin das schöne Bild benutzt der alten Stadtmauer mit der Zugbrücke. Wenn Sie den Satz mal praktisch erläutern, die Außengrenzen Europas sollen sicherer werden. An welche Sicherungsmaßnahmen, ich benutze das Wort mal so, denken Sie denn dann?
Nun, ich glaube erstmal, dass es die klassische Absicherung ist, dass diejenigen, die nicht berechtigt sind, ein Gebiet zu betreten, daran gehindert werden, dies zu tun. Und dass wir bei normalen Grenzkontrollen dafür Sorge tragen, dass es hier Abweisungen erfolgt, wenn es keine Berechtigung gibt. Wenn da Asyl ins Spiel kommt, muss natürlich entsprechend der internationalen Vereinbarung eine Überprüfung auch im Einzelfall geschehen.
Geschieht die denn? Ist das denn möglich bei der Menge von Menschen, die versuchen, diese Grenzen zu passieren?
Dies war nicht möglich, weil wir keine gemeinsame Außenkontrolle hatten. Wir bauen ja jetzt leider Gottes erst. Vor 15 Jahren haben wir das mit ein paar Leuten schon mal beantragt im Verfassungskonvent. Ist damals von den deutschen und französischen Innenministern abgelehnt worden, eine gemeinsame europäische Grenzschutz- und Küstenwache, um auf die Art und Weise, wie das klassisch mit nationalen Grenzen auch der Fall ist, hier vernünftige Kontrollen durchgeführt werden können. Und man kann dies nicht für ganz Europa kleinen Staaten mit nicht gut ausgeprägter Verwaltung wie Griechenland oder Malta überlassen. Da haben wir Deutschen uns einen schlanken Fuß gemacht in der Zeit, als dies noch nicht mit diesem Aufwand versehen war und diese gewaltige Menge von Kriegsflüchtlingen auf Europa zukam.
Wenn wir über die Verantwortung von Griechenland sprechen, Gunnar Köhne als Korrespondent, ich formuliere es mal etwas flapsig, haben die Griechen und auch die Italiener, wir haben das heute gehört, es sind wieder Flüchtlinge übers Mittelmeer gekommen, nicht den schwarzen Peter, wenn wir über die europäischen Außengrenzen reden?
Ja, das haben sie. Die sogenannten Hotspots, die Flüchtlingslager, in denen die Flüchtlinge auf den griechischen Ägäisinseln gesammelt werden, die sind völlig überfordert, überfüllt. Sie sind für insgesamt 7.500 Personen ausgelegt. Inzwischen sind es 12.000. Gestern sind erneut 462 Menschen angekommen, ein neuer Rekord für dieses Jahr. Am Vortag waren es nur 129. Man fürchtet, dass das jetzt wieder steigt. Und die Griechen fühlen sich alleingelassen. Die griechische Regierung beklagt, dass es nicht genug EU-Beamte gibt, wie versprochen, die bei der Bearbeitung der Asylanträge auf den Inseln helfen. Deswegen gibt es einen Riesenstau. Die Bearbeitung dauert sehr lange. Und die Flüchtlinge sind dort nicht interniert. Das muss man richtigstellen. Sie dürfen die Lager verlassen, aber sie dürfen die Insel nicht verlassen. Und darum ist es natürlich für die Betroffenen eine schwierige Situation, weil sie sehr lange warten müssen, bis es überhaupt eine Entscheidung über ihren Asylantrag gibt. Was auch nicht funktioniert, ist die sogenannte Relocation. Es war den Griechen eigentlich versprochen worden, dass ihnen Flüchtlinge abgenommen werden von anderen EU-Partnern. Auch das funktioniert offenbar kaum.
Elmarbruck, heißt das nicht, dass hier eine Grenze, eine Absicherung der Grenze stattfindet aufgrund von bürokratischen Mängeln, aufgrund von Personalknappheit?
Nein, wir müssen sehen, dass wir eine Grenze noch auch um ein weiteres definieren müssen. Hier geht es um eine Seegrenze. Und wenn Menschen aufs Meer gehen, hat man keine andere Wahl, als ihr Leben zu retten und sie aufzunehmen. Und wenn das in großer Zahl kommt, haben wir solche Probleme übrigens. Mhm. Die Rolle, die Griechenland hier im Zusammenhang mit den Kontrollen gemacht hat, in Registrierung, das ist ein anderer Text. Da kann man das nicht immer abschieben. Und deswegen ist es notwendig zu unterscheiden zwischen klassischer Landgrenze und der Seegrenze. Und wenn wir solche Flüchtlingsdramen haben mit der Gefahr des Ertrinkens, muss dieses auch bewältigt werden, indem man mit dem Land auf der anderen Seite der Küste Vereinbarungen trifft, damit solche Katastrophen verhindert werden.
Sie meinen zum Beispiel mit Libyen?
Zum Beispiel mit Libyen oder was wir jetzt mit der Türkei gemacht haben.
Gut, darüber reden wir gleich,
und über, ob das mit der Türkei funktioniert. Und auch zu Libyen gehört das genauso dazu. Wenn ich sehe, dass in den kleinen Häfen in Libyen, teilweise heute auch schon in Westägypten, der Islamische Staat das Geschäft der Menschenhändler übernommen hat, 1200 Euro pro Person, die auf solche Boote geschickt werden, ein tolles Geschäftsmodell, was der Islamische Staat da macht.
Hat denn die EU überhaupt einen Ansprechpartner in Libyen, um da eventuell für Entlastung zu sorgen?
Wir sind dabei, es ist Hilfe mit der Europäischen Union und der Vereinten Nationen dort eine Regierung installiert worden, die allerdings noch recht schwach auf der Brust ist aufgrund der innenpolitischen Situation. Aber da sind jetzt Fortschritte vorhanden und wir haben inzwischen auch diese maritime Mission Sophia vor der Libyen stehen, die aber, weil die Regierung noch nicht die Entscheidungsbefugnis hat, leider nicht in die Territorialgewässer hineingehen kann, sodass sie das nur als Rettungsinstrument gesehen werden kann und nicht als etwas, was den Ursprung dieses Frage angeht, nämlich dass Menschen nicht aufs Meer kommen mit solchen Booten.
Europas Grenzen sichern, geht das überhaupt? Darüber reden wir heute Abend in der Redezeit und ich bin sicher, Sie haben dazu eine Meinung. Soll man die Grenze sichern? Soll man die Grenze öffnen? Welche Bilder tauchen bei Ihnen auf? 08000 441777. Nadine Kleinen aus Recklinghausen. Guten Abend, Frau Kleinen.
Ja, guten Abend. Ja, das ist auch ein Thema, wo ich dann so mir Gedanken zu gemacht habe. Und ich muss jetzt einmal etwas sagen, was im ersten Moment sehr schlimm klingt, vor allem auch mit unserer Vergangenheit zu tun hat. Wir hatten ja schon mal einen eisernen Vorhang gehabt bis 1989. Damit kann man natürlich die Grenzen sichern und keiner kommt rein, aber das möchte man ja gar nicht haben. Also ich möchte auf jeden Fall nicht nochmal einen eisernen Vorhang haben, auch wenn ich da nur noch relativ jung war. Und ich finde es besser, wenn man vielleicht Patrouillen abstellen würde, dass dann an den Grenzen der Grenzpatrouillen sind und die dann halt dann entscheiden, wer reinkommt und wer nicht.
Mhm. Und nach welchen Kriterien soll das entschieden werden?
Nach welchen Kriterien? Ja, ich sag mal so, es klingt jetzt doof, aber ich sag mal nach dem Noah-Prinzip. Das klingt jetzt blöd, das weiß ich, aber wenn jetzt zum Beispiel, es fliehen Syrer, es fliehen Farbige, also Afrikaner, es fliehen, ja, aus vielen Staaten fliehen ja Leute. Mhm. Dann müsste man halt sagen, natürlich nicht, dass dann zum Beispiel, wenn das gehen würde, aus jedem Land dürfen 10 Leute einreisen oder so.
Gut, das ist eine gewagte These, denn die Frage ist, was wird mit den anderen Hunderten, wenn 10 einreisen dürfen. Aber Frau Klein, ich bleibe mal bei Ihrem Gedanken. Herr Burkhardt, als Geschäftsführer von Pro Asyl, können Sie dem zustimmen, dass Sie sagen, es muss Kontrollen geben, damit sortiert wird, wer rein darf und wer nicht in den europäischen Raum darf?
Also wir haben in Europa Grundrechte, es gibt Menschenrechte, die beziehen sich auf den Einzelnen und nicht kollektiv. Das heißt, da kann ich nicht sagen, naja, ich lasse mal 500 oder 200 rein. Sondern wenn dieses Europa auf Menschenrechten basiert, heißt dies, dass jeder, der an Europas Grenze ist und die Gefahr läuft, verfolgt zu werden, wenn man ihn zurückschickt, Schutz gewährt bekommen muss. Das ist die Grundlage der Zivilisation in Europa. Das ist die Grundlage der europäischen Asylakte. Das ist die Grundlage des EU-Vertrags. Wir reden hier über elementare, existenzielle Grundlagen, die unsere Gesellschaften prägen, wovon sich die Politik aber im Moment löst. Es ist richtig zu wissen, wer überschreitet die Grenze, Menschen zu registrieren. Aber, Herr Brok, man kann nicht so ein Chaos anrichten, dass man jeden Nationalstaat machen lässt, was er will. Und man kann dann nicht die Lösung finden, zu sagen, gut, da wollen einige nicht, dann ziehe ich mal die Schotten hoch, dann baue ich diesen eisernen Vorhang, den man nicht so nennen darf und der nicht so aussehen darf, und schicke elegant, rechtsstaatlich ummantelt, die Menschen zurück in die Türkei. Und wir kennen Opfer des sizilischen Terrors, wo der 16-jährige Junge in Deutschland ist und die Mutter landete im April auf der griechischen Insel Samos, wurde bei Nacht und Nebel nach Lesbos und dann nach Izmir transportiert, in die Türkei, wurde inhaftiert und gesagt, sie bleibt so lange in Haft, bis er freiwillig ausreist. Die sind heute wieder im Nordirak.
Herr Burkhardt,
so
aber,
wenn wir kann es nicht gehen und das passiert regelmäßig in Europa. Und deswegen ist dieser EU-Türkei-Deal und deswegen ist die Form, wie Europa an den Grenzen dicht macht, nicht im Einklang mit Menschenrechten, Grundrechten und dem, was moderne Gesellschaften, zivilisatorische Errungenschaften sind, auszeichnet.
Bleiben wir mal bei dem sogenannten Türkei-Deal, wie Sie das genannt haben. Herr Brok, Sie sind aus dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Funktioniert dieser, ich bleibe bei dem Wort, Deal Ihrer Meinung nach?
Die Vereinbarung mit der Türkei funktioniert. Es hat mehrere Bestandteile. Der eine ist, dass diese Menschen nicht mehr aufs Meer kommen, nach Möglichkeit, weil die Türkei dieses verhindert, dass man das Geschäftsmodell dieser unglaublichen Menschenhändler verhindert. Es führt weiterhin dazu, dass die 2,5-3 Millionen Flüchtlinge, die in der Türkei sind und wo sich die Türkei unter hohen Belastungen gekümmert hat, es gibt dort Städte, wo 20-30% der Einwohner syrische Kriegsflüchtlinge sind, dass dort Unterstützung geschieht für Schulen, für medizinische Betreuung, für sonstigen Lebensunterhalt. Das ist der zweite Teil der Vereinbarung. Und das dritte ist, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, die legale Flüchtlinge sind, die in diesem Fall im Wesentlichen Kriegsflüchtlinge sind, nicht Asylbewerber, da gibt es einen Unterschied. Und dass diejenigen, die illegal gekommen sind, wieder in die Türkei zurückgeschickt wird, das ist denen klar und bewusst. Und im Übrigen muss man sagen, dass es hier auch bestimmte Grenzen gibt. Denn die Ordnung kann nur bewahrt sein, wenn auch das überschaubar ist und es nicht zu einer Überforderung führt. Aus diesem Grunde heraus kann ich jetzt viele Einzelbeispiele machen und sanft von den Prinzipien reden. Es ist klar, dass niemand abgewiesen werden kann, der im klassischen Sinn Asylbewerber ist. Und es darf niemand abgewiesen werden, der nicht irgendwo Unterschlupf finden kann. Im Nordirak können Jesiden außerhalb des IS-Gebietes heute in Frieden leben. Wie sie auch in der Türkei in Frieden leben können. Sonst würde es bedeuten, dass alle 12 Millionen Flüchtlinge, die durch den Krieg Syrien und Irak entstanden sind, nach Europa kommen müssten, wenn man der Logik folgen würde, die gerade zum Ausdruck gebracht worden ist.
Herr Köhne, Sie wollten, glaube ich, dazwischen?
Ja, ich wollte noch ergänzen zu dem sogenannten Flüchtlingsdeal. Der funktioniert ja nur teilweise. Es sind ja kaum Menschen zurückgeschickt worden. Wer als Syrer, wer als Iraker eine griechische Insel erreicht und sagt, er möchte einen Asylantrag stellen, der wird nicht zurückgeschickt innerhalb dieses Deals. Etwa 500 Menschen sind zurückgeschickt worden. Das waren überwiegend Menschen aus anderen Ländern, Bangladesch, Pakistan, afrikanische Länder, die nicht explizit einen Asylantrag stellen wollten. Die sind zurückgeschickt worden in die Türkei, von dort aber auch nicht weiter in ihre Heimat abgeschoben worden. Umgekehrt funktioniert der Deal dann auch nicht, denn eigentlich war der Türkei versprochen worden, Tausende von Flüchtlinge ihnen abzunehmen. Das funktioniert nicht, weil die einzelnen Mitgliedstaaten nicht bereit sind, diese aufzunehmen. Das sind auch nur ein paar hundert, die schließlich ein Flugzeug besteigen konnten in Istanbul oder Ankara und nach Berlin oder Paris fliegen konnten.
Gerd Lindemann hat die Telefonnummer 08000 441 777 gewählt und wir reden heute Abend über die europäischen Außengrenzen, die ja in aller Munde der Politik zu hören gesichert werden sollen. Guten Abend, Herr Lindemann.
Schönen guten Abend, Herr Bormann.
Sie haben das Wort.
Ich bin der Meinung, dass die EU-Außengrenzen wirklich überwacht werden müssen und dass wir wissen müssen, wer in den europäischen Raum einreist. Die USA sind zwar nicht gerade das allerbeste Beispiel, aber wenn Sie in die USA einreisen, müssen Sie einen Antrag stellen und das wird überprüft, ob Sie in die USA einreisen können. So etwas Ähnliches sollte es auch an den EU-Außengrenzen geben, wobei ich ausdrücklich betonen muss, ausgenommen von solchen Regelungen sind wirklich Asylbewerber aus Kriegsgebieten. Mhm. Die sollten also separat behandelt werden und da haben wir ja alle die Verpflichtung, diese Menschen aufzunehmen, soweit Kriegshandlungen in ihren Heimatländern da sind. Man muss natürlich da wieder unterscheiden zwischen denen, die aus Bereichen kommen, wie gerade eben gesagt worden ist, aus Bangladesch oder Pakistan, wo sehr schlechte Lebensbedingungen sind, die aber nicht quasi um ihr Leben im Land bangen müssen.
Herr Lindemann, wenn wir darüber reden, wie man diese Grenzen sichern kann, was fällt Ihnen zum Begriff sichern ein?
Ja gut, wir haben ja früher auch eine Bundesrepublik gehabt und eine Außengrenze nach Österreich, nach der Schweiz. Wir müssen also um Gottes Willen keine Mauern bauen, sondern man kann da ja Zollstationen oder Polizeistationen einrichten und die Grenze so überwachen.
Herr Burkhardt von Pro Asyl, ist es nicht im Sinne der tatsächlichen bedrohten Menschen, solche Kontrollstationen, wie das Herr Lindemann beschreibt, einzurichten, damit man wirklich genau gucken kann, wer aus welchen Gründen hier am Schlagbaum steht?
Also zunächst einmal ist es richtig, an der Grenze zu registrieren, wer kommt. Das wird ja gemacht, nur dann sitzen die Menschen fest. Wir haben in Griechenland ca. 27.000 Flüchtlinge festsitzen mit Angehörigen anderen EU-Staaten, die eigentlich weiterreisen dürfen, legal. Weil es keine legalen Wege gibt, weil zum Beispiel, wenn ein Kind in Griechenland ist, die Mutter in Deutschland das Recht hat, auszureisen, hierher. Wenn eine Mutter in Griechenland landet, der Minderjährige, über den sie sorgen muss.
Und machen verallgemeinen.
Nein, das ist der Typ.
Nein, das ist
gut, dann kann man sie ja lösen. Wenn Sie das lösen wollten, würden Sie es regeln. Es ist Fakt, dass in Griechenland Tausende auf den Straßen leben, dass es keinen Zugang zu einem Asylverfahren gibt und es ist Fakt, dass die EU-Staaten versprochen haben, wir nehmen aus Griechenland Flüchtlinge auf und es geschieht nicht. Wir haben zweitens eine Situation, dass in diesen Auffanglagern man Anträge stellt, mit dem Ziel, wenn sie bearbeitet werden, dass sie wieder zurück sollen in die Türkei. Das wird im Moment verhindert durch Anwaltstätigkeit von griechischen Anwälten, mit denen wir kooperieren, Menschenrechtsorganisationen, wo alle sich einig sind, dieser Deal, dieses Abschieben, ohne dass der Asylantrag inhaltlich in Europa geprüft wurde, hebelt das internationale Flüchtlingsrecht aus. Und man hat eine Situation, wo Kettenabschiebungen drohen. Und das ist auf Dauer so nicht hinnehmbar und muss verändert werden.
Mhm. Herr Köhner,
das hilft auch nicht, das schön zu reden,
ja, dass Sie
wie es gemacht wird.
Sie reden es doch schön.
Wieso rede ich das schön, wenn ich Ihnen schildere, was die Realität ist?
Und nein, das ist nicht die Realität. Wir müssen sehen, dass diejenigen nicht berechtigt sind und wir haben Länder, da sind 98%, wo nicht anerkannt wird, dass hier man versuchen muss, dass die erst sich nicht hierher bewegen können. Das muss deutlich gemacht werden. Nicht alle in dieser Welt haben den Anspruch, nach Deutschland oder in die Europäische Union zu kommen.
Und sie auch
man
nicht.
Kann, naja, Sie reden aber davon. Sie
Nein, ich rede davon, dass die,
lassen
die
mich
in
doch einmal
Europa
ausreden,
sind.
Mein Herr. Lassen Sie mich doch einmal ausreden. Habe ich bei Ihnen doch auch getan. Und dass wir sehen müssen, dass wir hier Grenzziehungen machen müssen, dass diejenigen, die offensichtlich keinen Anspruch haben, in kürzester Zeit wieder nach Hause geschickt werden können. Dafür ist es notwendig, dass wir die Strukturen in Griechenland aufbauen. Die haben wir zum Teil aufgebaut. Die Mitgliedstaaten haben noch nicht genug Beamte dorthin geschickt, entgegen ihren Zusagen, auch nicht genug Dolmetscher. Aber wir sehen ja, dass sie mit griechischen Anwälten systematisch hier alles gerade biegen und versuchen, dass jedermann durchkommen kann, um auf diese Art und Weise eine wirkliche Unterstützung derjenigen, die Anspruch haben, nämlich Asylbewerber, die Angst um Leib und Leben haben, auch wegen ihrer politischen, wegen ihrer religiösen, ethnischen und sonstigen Voraussetzungen, oder die Kriegsflüchtlinge sind aus Syrien und so, dass wir, glaube ich, ohne diese Unterscheidung ins Chaos hineinlaufen würden. Aber Sie versuchen das systematisch zu unterlaufen und sind dadurch
das
ein Stückchen mitverantwortlich.
Das ist eine Unterstellung, die falsch
vielleicht
ist
können
und die ich
wir
zurückweise, die einfach unsachlich ist, Herr Brok.
Gut, vielleicht
wir
können
setzen uns dafür
richtig
ein, dass für Syrer, Afghanen und andere ein individuelles Asylverfahren stattfindet.
Gut. Können wir vielleicht die Vorwurfshaltungen kurz mal wieder vergessen und auf die Information zurückkehren, die tatsächlich ist, Herr Brok. Sie würden also sagen, dass das, was an den europäischen Außengrenzen geschieht, soweit in Ordnung ist und im richtigen Maße geschieht. Denn Sie haben eben gesagt, in Griechenland fehlt Personal und es gibt zu wenig Personal. So ist die Flüchtlingskrise ja keine neue Krise. Wann will denn die EU endlich dafür sorgen, dass dieser Satz, es fehlen Menschen, die helfen, dass dieser Satz nicht mehr gesagt werden muss?
Nun, diese Krise, diesem Umfang ist seit einem Jahr vorhanden. Und völlig neue Strukturen eines Außendienstes festzustellen, eines Grenzschutzes aufzubauen, das braucht einige Zeit. Das geht nicht schnell genug. Die haben eine Reihe von Mitgliedstaaten Verantwortung, dass sie hier schneller ihr zugesagtes Personal schicken. Hier muss man feststellen, dass mit Unterstützung dieser vorhin erwähnten griechischen Anwälte und anderer in Griechenland selbst teilweise Obstruktion gemacht wird, keine Fazilitäten zur Verfügung gestellt werden, keine Arbeitsplätze für solche Leute zur Verfügung gestellt werden, sodass es eine Mischung von verschiedenen schwierigen Punkten sind.
Funktioniert denn die EU in dieser Frage?
Sie funktioniert und baut es auf. Wenn man einen Grenzschutz für ganz Europa mit diesen riesen Meeresgebieten macht, wird man das nicht in 4 Wochen zu Wege bringen können und auch nicht komplett in einem Jahr. Im Übrigen ist das nicht eine Frage des Funktionierens der EU, sondern der Mitarbeit von Mitgliedstaaten der Europäischen Union in dieser Frage, das bitte ich von der Europäischen Union zu trennen.
Und wie sieht es damit aus mit den Mitgliedstaaten?
Das habe ich ja gerade erklärt, dass das dritte Mal jetzt, dass diese Mitgliedstaaten bisher nicht ausreichend Personal dorthin geschickt haben, entsprechenden Zusagen, aber dass dieses inzwischen wesentlich besser funktioniert, als es vor einem Monat oder vor 4 Monaten oder vor 5 Monaten geschehen ist. Aber hier müssen wir weiter den notwendigen Druck ausüben, dass in einer vernünftigen und schnellen Art und Weise das geschieht, dass auch solche Katastrophen, die menschlicher Art da sind, nicht mehr stattfinden können. Aber hier müssen wir auch sagen, dass ein großes Teil des Druckes weg ist, weil die Flüchtlingsvereinbarung mit der Türkei funktioniert und von daher die Zahl der Menschen, die herüberkommen, geringer ist. Es waren im Laufe dieses Sommers im Schnitt 100, 150 pro Tag. Im Oktober letzten Jahres waren es noch 10.000 pro Tag, sodass es da schon eine erhebliche Entlastung gegeben hat und dass die Dramatik in erheblicher Weise nachgelassen hat.
Ja, Herr Köhne, Sie sind der Korrespondent in Istanbul. Hören Sie, spüren Sie, gibt es Anzeichen dafür, dass der sogenannte Türkei-Deal eventuell von der türkischen Seite aufgekündigt wird?
Na, es gibt immer wieder die Drohungen von Seiten türkischer Spitzenpolitiker, diesen Deal platzen zu lassen, wenn dieses oder jenes nicht erfolgt von europäischer Seite. Es wird vor allen Dingen verknüpft mit der Frage des visumfreien Reisens für türkische Staatsbürger. Der türkische Außenminister Cavusoglu hat gestern noch einmal gesagt, er erwartet, dass die Visafreiheit für Türken im Oktober kommt. Wenn nicht, dann hätte dieser Türkei-EU-Flüchtlingsdeal keinen Sinn mehr. Ich glaube nicht, dass die Türkei diesen Deal tatsächlich so leichtfertig platzen ließe. Denn man muss sehen, dass die Türkei davon auch profitiert, auch finanziell. Es sind schon erhebliche Mittel geflossen aus EU-Töpfen, mehrere Milliarden, fast 3 Milliarden, so war zu lesen. Und dieses Geld auch ganz dringend braucht für die Versorgung der Flüchtlinge. Zweitens hat der Staatspräsident Erdogan den Flüchtlingen erst vor kurzem ganz großzügig die Staatsbürgerschaft angeboten. Würde er sie jetzt ermutigen, in die Boote zu steigen und in Todesgefahr sich zu begeben, dann stünde er doch international sehr schlecht da. Sein Image würde leiden. Ihm ist es wichtig, als großzügiger Gastgeber von 2,5 Millionen syrischen Kriegsflüchtlingen auch international anerkannt zu werden.
Herr Brok, was würde das bedeuten, wenn Erdogan sagt, ich mache das nicht mehr?
Er hat es ja schon einmal gemacht. Er hat im Frühjahr, Sommer 2015 die Grenzen aufgemacht, nachdem viele europäische Staaten ihre Unterstützung für die Vereinten Nationen zur Nahrungsmittelversorgung der Flüchtlinge in und um Syrien und Irak gekürzt haben, manche um 100%, Deutschland um 51%. Und weil er sagte, ich will die Lasten nicht alleine tragen, jetzt gibt es eine Vereinbarung, dass er zu dem Zustand der Kontrollen zurückgekehrt ist. Diese Gelder, insgesamt 6 Milliarden Euro, gehen nicht an die Türkei, sondern im Zusammenhang mit internationalen Organisationen direkt in die Hilfe für die Flüchtlinge. Das hätte die Türkei gern anders gesehen, aber es ist dennoch eine erhebliche Entlastung.
Wenn es heute geschehen würde, wenn Erdogan heute sagen würde, ich bekomme die Visafreiheit nicht und deshalb ist dieser Deal geplatzt und die Flüchtlinge gehen ihres Weges.
Das ist aber eine hypothetische Frage.
Ja, die kann man ja mal stellen.
Ja, aber die Antwort ist, ich bin ja in der vorigen Woche da gewesen. Niemand hat diese Drohung aufgestellt. Wir werden noch 2 Monate Zeit haben, aufgrund anderer Umstände sogar wahrscheinlich länger. Die Visa-Liberalisierung, die wir schon seit langem verhandeln, unabhängig von dieser Flüchtlingsfrage, genauso wie wir sie gegenwärtig verhandeln mit Georgien und mit der Ukraine. Und da müssen halt 72 Punkte abgearbeitet werden, von denen 67 abgearbeitet sind. Das ist viel mehr Sicherheit für uns auch. Rücknahmeverpflichtungen, biometrische Pässe, die nicht mehr fälschend werden können. Und
Aber noch mal meine allerletzter Frage ist
die Frage der Antiterrorgesetzgebung. Das werden wir noch einige Zeit verhandeln müssen, aber gerade dieser Außenminister, der von zitiert wurde, hat mir am vergangenen Donnerstag noch gesagt, dass auch dieser Punkt verhandelt wird, sodass wir sehen müssen, ob das Oktober, November, Dezember wird. Aber ich habe nicht, zum Teil aus den Gründen, die Ihr Kollege aus Istanbul zum Ausdruck gebracht hat, dass die Türkei gegenwärtig ein Interesse hat, den Flüchtlingsdeal aufzulösen.
Kündigen. Gut. Marie-Louise.
Ich glaube auch.
Ja, gehen Sie kurz, das ist eine Hörerin.
Nein, aber ich glaube auch nicht, dass die Syrer sofort in die Boote steigen würden, die Syrer, die hier leben, denn auch ihre Bedingungen, Lebensbedingungen sind in den letzten Monaten verbessert worden. Mhm. Das sind nur kleine Schritte, aber sie haben jetzt eine offizielle Arbeitserlaubnis, die sie beantragen können und sie haben einen umfassenden Gesundheitsschutz. Das ist mehr als sie in vielen anderen Nachbarländern Syriens haben.
Marie-Louise Brandenburg aus Kiel. Guten Abend, Frau Brandenburg.
Guten Abend, Herr Burmann, und einen guten Abend in die Runde. Ich erinnere mich an eine der letzten Sendungen. Nein, ich möchte etwas vorausschicken. Und zwar nochmal die Büchse der Pandora, die Frau Merkel geöffnet hat. Sie hat, es ist wichtig, es sind 3 Punkte, die ich nennen möchte. Ich möchte aber damit anfangen. Sie hat ihre Macht überschätzt, die Flüchtlinge verteilen zu können. Sie war fest davon überzeugt, weil sie bis dato alles durchsetzen konnte. Auch die Verteilung der Flüchtlinge. Die Osteuropäer werden dabei bleiben, dass sie die nicht aufnehmen. Und wenn in minimalistischer Weise und die baltischen Staaten ebenso. Das ist eine Illusion. Und der Brexit, ein Auslöser war ja auch diese Flüchtlingspolitik.
Das war Ihr erster Punkt?
Das war der erste Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist eine Sendung, die, Herr Burmann, die weiß ich nicht, ich höre gern Ihre Sendung. Das war ein Italiener, der von Integration gesprochen hat und der hat gesagt, Integration, und das ist ein Europäer, ja, ein Europäer, und der hat gesagt, es gibt keine Integration, wir haben eine Kultur, aber wir Italiener sind unter Italienern ungefähr das Zitat, wie Spanier unter Spaniern und so weiter. Das sind Europäer, aber da kommen ganz andere Kulturen. Das ist das Entscheidende. Und das ist die Schwierigkeit. Da gibt es einmal eine andere Auffassung von der Position von Mann und Frau, vor allen Dingen aber nicht die Trennung von Religion und Staat. Ja?
Frau Brandenburg, Sie zerstören hier gerade mein Thema, aber das ist interessant.
Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Also ich hätte zerstören, um Gottes Willen, Herr Burmann, ich möchte Ihr Thema nicht zerstören. Mhm. Nein, es ist ein Satz, und deswegen habe ich das erst vorausgeschickt, der ich nehme an, einige kennen noch Dagobert Lindau, ein sehr kompetenter Fernseh- und Hörfunkjournalist, und der hat vor 30, 35 Jahren etwas gesagt. Bitte unterscheiden Sie, dass ich das nicht gesagt habe, aber das sitzt noch so tief drin, und das tut mir auch, es macht auch Schrecken, weil er hat gesagt, vor 30, 35, Sie kennen Dagobert Lindau, Herr Burmann?
Nein. Also wir nehmen das mal, ich weiß, wer er ist. Er ist ein sicherlich Kollege und ein Reporter und hat einen Namen in Sachen hartnäckigen Nachfrage. Aber jetzt sind wir gespannt, was er Ihrer Meinung nach gesagt hat, Frau Brandenburg.
Er hat gesagt, wir werden die NATO noch einsetzen müssen, um uns vor diesen unglaublichen Migrationsbewegungen zu schützen. Und mit dem Klimawandel und mit den kriegerischen Auseinandersetzungen und mit den Reflexen, die in Menschen sind, wenn sie überleben wollen, kann man diese Dinge mit Hunger Krieg und Not und Leid gar nicht kontrollieren. Mhm. Menschen können das nicht kontrollieren, die wollen überleben und die kommen.
Gut, Frau Brandenburg, ich habe den Satz mit der NATO gehört, den gebe ich auch gleich weiter. Ich würde Sie gerne unterstützen, Frau Brandenburg, weil es gibt eine Mail von Klaus Berg, und der schreibt, glaube ich, das, was Sie auch sagen. Wenn ein Weg zu schwierig wird für die Flüchtlinge, stehen schnell andere zur Verfügung. Ich bin dafür, alle Grenzen zu öffnen. Vermeiden können wir den Zuzug ohnehin nicht, höchstens verzögern. Das ist das, Frau Brandenburg, was Sie sagen. Wer in Not ist, der kommt, den kann man nicht aufhalten. Sind Sie noch da, Frau Brandenburg?
Ja, ich bin noch da. Er hat gesagt, wir müssen dann die NATO einsetzen.
Ja, das machen wir gleich. Ich wollte Ihnen noch einen Tipp geben. Wir reden nämlich morgen über das Thema, was Ihnen, glaube ich, sehr im Kopf ist. Morgen in der Redezeit heißt es ein Jahr, wir schaffen das, hat Angela Merkel zu viel versprochen. Und so wie ich Sie höre, Frau Brandenburg, haben Sie dazu einiges zu sagen. Aber das bitte morgen. Okay. Wenn wir über die NATO, das Stichwort NATO, dann machen wir es mal eine Nummer kleiner, nicht NATO, sondern Soldaten im Einsatz. Elmarbrook, wie weit denkt die EU darüber nach, Stichwort Agentur Frontex, Stichwort Einsatz von Militär, um Flüchtlinge zurückzuhalten?
Ich hatte gesagt, wir können dies nur machen im Zusammenhang mit den jeweiligen Staaten. Wir können nicht gewaltsam im Mittelmeer Menschen auffangen und gewaltsam wieder ans andere Ufer bringen. Das geht nur mit Zusammenarbeit, dass die Menschen gar nicht aus dem Meer kommen und dass sie gleichzeitig in diesen Ländern eine anständige Betreuung haben. Dies gilt auf Dauer auch nur, indem die Ursachen bekämpft werden. Das gilt darum, dass es das Dringendste ist, worüber wir viel zu wenig reden, nämlich den Krieg in Syrien zu beenden. Das ist die Ursache für 12 Millionen Flüchtlinge. Und wenn wir zu Afrika reden, das hat sicherlich Dagobert Lindblau gemeint, dann sind es die Ursachen von Klimawandel und vielen anderen Dingen auf falsche Handelsverträge. Und deswegen müssen wir eine komplett neue Afrikapolitik haben.
Das sind alles wir reden, langfristig
was wir diskutieren, sind nur die Symptome.
Gut, lassen Sie uns trotzdem mal bei dem Satz bleiben.
Deswegen sind die Sorgen so groß und deswegen muss man das als eine Einheit betrachten.
Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl, ist die Agentur Frontex für Sie ein Mittel, eine Möglichkeit, den Flüchtlingen insofern zu dienen, dass man sie aufnimmt, wenn sie denn schiffbrüchig werden? Oder ist Frontex für Sie ein Organ der Abschottung?
Frontex hat die Aufgabe, die Grenzen abzuschotten. Sie hat die Aufgabe, zwar Menschen aus Seenot zu retten, aber die Aufträge kommen ja aus der Politik. Die Aufträge heißen, wir möchten, dass Flüchtlinge Europa nicht erreichen. Man hat den Abkommen mit der Türkei geschlossen. Herr Brok hat eben angesprochen, die Ursachen des Syrienkriegs, die müssen wir eigentlich anpacken, wenn ich das dazu formulieren darf. Man hat mit diesem Abkommen der Türkei, mit diesem Deal der Türkei freie Hand gegeben. Wir sehen es jetzt, sie marschiert in Syrien ein. Sie verschärft den Krieg, sie verschärft den inneren Krieg mit
jetzt
den Kurden,
reicht es aber.
Die Türkei, sorry, Erdogan hat durch die Haltung Europas eine Tolerierung erreicht, eine Politik, die Europas Interessen schadet. Das Ziel müsste sein, diese Konflikte in Syrien zu dämpfen, zu reduzieren, zu begrenzen. Mhm. Und da ist ein Weg, dass man auf Menschenrechten besteht und nicht, dass man die Menschenrechte opfert,
um die Grenzen dicht zu machen. Darf ich mal einen Satz dazu sagen, Herr Baumann?
Aber gerne, Herr Bruck, dafür sind wir da.
Der Krieg muss beendet werden, aber den Krieg kann man nur beenden, indem man ISIS schlägt, dass man sie besiegt. Und ich bin froh darüber, dass die Türkei jetzt endgültig diese Zwischenrolle aufgegeben hat und deutlich gegen ISIS vorgeht. Dass jetzt das mit den Kurden beendet werden muss, ist eine zweite Geschichte. Aber ich glaube, ISIS ist nicht durch Verhandlungen zu besiegen. Verhandlungen muss es im syrischen Teich im Zusammenhang mit Assad geben, obwohl das schon schwer genug ist. Und da sind wir in beiden Fällen daran, mit Erfolgen, auch mit Erfolgen etwa mit der Bundesrepublik Deutschland unter Unterstützung der Peschmerga, dass viele Städte wieder frei sind, in Irak vom ISIS die Menschen wieder zurückkehren können. Und ich glaube, dass wir hier Fortschritte erreicht haben. Und jetzt zu sagen, wir geben der Türkei freie Hand, ist schlichter Unsinn. Wir brauchen die Türkei, um den Krieg zu beenden, wie wir Saudi-Arabien, wie wir Russland, wie wir Iran, wie wir die Vereinigten Staaten brauchen in diesem Bereich. Und im Übrigen muss gesagt werden, dass Frontex nicht das Instrument ist, die Menschen wieder zurückzujagen, sondern was Frontex zurzeit im Wesentlichen tut im Mittelmeer vor Libyen, ist Menschen zu retten. Das ist der entscheidende Auftrag, den es auch hat, Menschen zu retten, aber natürlich auch Grenzen zu schützen. Und wenn Sie meinen, Grenzen zu schützen, sei etwas Negatives, dann haben wir eine komplett andere Auffassung, mit der ich nicht übereinstimmen kann. Sie haben heute noch nicht einen einzigen Satz gesagt, wie die Zahl der Migranten verringert werden können, was notwendig wäre, wenn es die gesellschaftliche Tragfähigkeit haben soll.
Gut, wir verlassen mal das Konfliktfeld Türkei und die Beendigung des syrischen Krieges. Herr Burkhardt, darum bitte ich Sie auch, denn unser Thema heute Abend...
Es ist der Vorwurf zu sagen, ich würde nicht sagen, wie man Fluchtursachen bekämpft. Die Warnung von uns ist, wenn man Erdogan weiter so handeln lässt, wie man tut, wird es vermehrt Flüchtlinge aus der Türkei geben, türkische, kurdische Flüchtlinge herkommen.
Erdogan hat 3 Millionen Flüchtlinge seit 4 Jahren aufgenommen hat, anständig betreut hat im Rahmen seiner Möglichkeiten und jetzt dafür sorgt, wie er es früher getan hat, dass die Menschenhändler nicht mehr ihr Geschäft machen können. So. Das hat nichts mit meiner sonstigen Kritik an Erdogan zu tun, die ich immer wieder geäußert habe, aber jetzt nicht alles kaputt reden, weil das schöne Wort Erdogan dazu immer die notwendigen Reflexe mit sich bringt.
So, wir lösen diese Verhakelung zwischen Ihnen beiden wieder auf. Bevor Herr Krüger aus Osnabrück das Wort hat, Gunnar Köhne, Sie haben diesen Konflikt eben gehört zwischen Elmar Brok und Günter Burkhardt. Welche Macht hat Erdogan, wenn es um die Flüchtlingsfrage und wenn es um die Sicherung, das ist unser Thema, die Sicherung der Außengrenzen geht? Welche Macht hat er?
Ja, natürlich kann er als Staatspräsident dafür sorgen, dass mehr oder wenn er will, auch weniger Grenzpolizisten entlang der Ägäisküste patrouillieren. Es ist eine schwierige Küste, 800 Kilometer, sehr zerfranst und schwer zu überwachen. Völlig unterbinden kann man das nicht, dass da Boote im Schutz der Nacht aufbrechen und zum Beispiel von Assos oder von Endre mit 5 Kilometer übersetzen nach Lesbos. Ich selbst war erst vor kurzem gegenüber der griechischen Insel Lesbos auf der türkischen Seite und ich habe da in den 4 Tagen, in denen ich dort Urlaub machte, ständig ein Schiff der türkischen Küstenwache gesehen, die dort patrouillierte. Also es scheinen deutlich mehr Bemühungen der türkischen Regierung für Grenzschutz vorhanden zu sein. Aber gleichzeitig, natürlich, er kann auch diese Maßnahmen auch wieder zurückfahren. Mhm. Das ist in seiner Macht und dann würden vielleicht auch wieder mehr losfahren. Wobei uns Flüchtlinge, aber auch Schlepper in der Türkei sagen, der Hauptgrund für den Rückgang sei nicht der Türkei-EU-Flüchtlingsdeal, sondern die Schließung der Balkanroute. Das habe doch zu einem erheblichen Rückgang und zu einem Nachdenken bei den Flüchtlingen geführt, die noch in der Türkei sind und sich überlegen, nach Europa weiterzureisen.
Hans Krüger aus Osnabrück, Sie mussten ein wenig warten, aber jetzt. Herr Krüger, guten Abend.
Das ist rein. Guten Abend, Herr Bormann, Herr Kühne, Herr Bruck und Herr Burkhardt. Wenn ich mir die Diskussion anhöre, und sie läuft ja schon seit Monaten hier bei uns in Deutschland, dann stelle ich eigentlich immer wieder fest, dass es viel, viel zu kurzsichtig ist. Ich bin 65, ich habe vielleicht noch 25 Jahre Zeit, dann bin ich 90, wenn ich viel Glück habe. falle ich dann beim Kirschenpflücken von der Leiter und breche mir den Hals und dann war es das für mich. Also. Aber es gibt den, ja, das wäre, ne? Und es gibt in Afrika ein, oder dieses ganze Thema dessen, was jetzt passiert, muss unter einem anderen Begriff diskutiert werden. Und dieser Begriff heißt Völkerwanderung und dieser Begriff heißt Bevölkerungsexplosion. Es wird in Afrika noch weit vor Ende dieses Jahrhunderts einen Bevölkerungszuwachs von 1 Milliarde Menschen geben. Es hat in den letzten 50 Jahren, in Syrien hat sich die Bevölkerung vervierfacht. In den Maghreb-Staaten hat sie sich in den letzten 50 Jahren verdreifacht. Stellen Sie sich vor, wir hätten uns in den letzten 50 Jahren vervierfacht. 4 mal 8 ist 32, 320 Millionen in Deutschland. Und das sind alles Menschen, die wachsen in Bereiche hinein, in denen überhaupt keine wirtschaftliche Grundlage besteht, in denen die Menschen sich jetzt schon nicht versorgen können und die, die dazukommen, können auch überhaupt nicht versorgt werden.
Was heißt das für Europa, Herr Krüger? Was heißt das für Europa?
Ein bisschen bedauerlicherweise das, was die Frau Brandenburg gesagt hat oder was Dagobert Lindlau gesagt hat. Wir haben ein Problem in einer Dimension, das lässt sich nicht mit irgendwelchen Zuwanderungsformularen bearbeiten, sondern wir müssen wissen, was wir wollen. Wollen wir unsere Kultur aufrechterhalten und wollen wir auch mit anderen Staaten gut zusammenarbeiten? Für mich heißt das, selbstverständlich können wir nicht glauben, wir können unsere überschüssige Milch alle nach Afrika produzieren. Womit sollen die das bezahlen? Sondern eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, die den Menschen, die dort leben, die in die Möglichkeit versetzt, für ihre eigenen Lebensgrundlagen zu sorgen.
Nochmal zu unserem Thema. Wir reden über Absicherung der Grenzen. Herr Krüger, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie dann dafür plädieren, aufgrund Ihres Stichwortes Bevölkerungsexplosion, die Grenzen, ich benutze das Wort mal, dicht zu machen?
Es gibt ein ganz klares Signal für mich, das heißt, wir können nicht die Probleme aller Menschen auf der Welt hier lösen. Das heißt am Ende dicht machen, das heißt es. Das heißt aber auch gleichzeitig denen zu helfen. Erhard Eppler hat vor 40 Jahren schon gesagt, wenn es uns nicht gelingt, in Afrika die Lebensgrundlagen für die Menschen so zu beeinflussen oder so zu unterstützen, dass auch die dort ein menschenwürdiges Leben haben, werden wir einen Bevölkerungsdruck erleben, der uns selbst zu einem Polizeistaat werden lässt. Und das ist das, was wir zurzeit erleben. Das heißt im Grunde das Signal geben, Leute, ihr könnt hier nicht herkommen, ihr seid nicht willkommen. Ihr seid uns insofern willkommen, als wir bereit sind, euch zu unterstützen in euren Lebensbereichen, eure eigenen Lebensgrundlagen so zu verändern, so zu beeinflussen, dass ihr dort selber leben könnt. Mhm. Aber das heißt nicht, alles, was kommt, 1 Milliarde Menschen in den nächsten 30, 40 Jahren hier nach Europa zu holen. Dann explodiert unsere Sozialstruktur. Und das verändert unsere Gesellschaft in einer solchen Weise, wie ich es mir nicht wünsche.
Herr Krüger, bleiben wir mal zurück zu dem, was Sie gesagt haben. Ihr Ausgangsstichwort war ja Bevölkerungsexplosion. Herr Brucke, hat Herr Krüger im gewissen Sinne recht, dass das, was wir jetzt erleben, eigentlich nur so eine Art Vorher ist und in Wirklichkeit geht es um was anderes, nämlich um Völkerwanderung aufgrund von Bevölkerungsexplosion? Hat er recht?
Er hat in gewisser Weise recht, es ist nicht nur ein Bevölkerungswachstum. In der Tat, Afrika wird sich in den nächsten 25, 30 Jahren verdoppeln. Wir haben natürlich das Problem Afrika und der Fluchtbewegung von dort ist eine andere. Das ist ein Entwicklungsproblem, während es in Syrien eine klare Ursache, nämlich den Krieg, gibt. Mhm. Da muss man unterscheiden und dabei ist die Syrien-Frage, so fatal es klingt, noch die leichter zu lösen. Aber das Beispiel mit der NATO ist ein Beispiel, das wir nicht durchhalten würden, aus humanitären Gründen nicht und aus anderen Gründen nicht. Und aus diesem Grunde müssen wir begreifen, dass bessere Afrikapolitik, bessere Handelsbeziehungen, besserer Klimaschutz, bessere Entwicklungsmöglichkeit dort, dass die Menschen dort Lebensperspektive haben, nicht nur mehr Caritas ist, wie wir Entwicklungspolitik heute oft verstanden haben, sondern Sicherheitspolitik. Das ist Grenzsicherungspolitik, den Menschen zu Hause Lebensperspektiven zu geben. Das müssen unsere eigene Bevölkerung klar machen. Das wird sehr viel mehr Geld kosten, als das bisher wir bereit sind, dafür zu bezahlen. Wir reden seit Jahren darum, dass die Millennium Goals der Vereinten Nationen von 0,7% erreicht werden können. Kein industrialisierter Staat bringt das zu Wege. Dieses müssen wir begreifen. Und ich glaube, wenn unsere Bevölkerung diesen Zusammenhang zwischen Völkerwanderung sieht, die Völkerung von vor 1700 Jahren, die das Römische Reich zerstört hat durch Germanen, ist zustande gekommen wegen Klimawandel, weil es in Nord- und Osteuropa nichts mehr zu essen gab. Und da hat der Limes und die höchste Mauer, die es bis dahin gab, das nicht aufhalten können. Und das müssen wir jetzt auch begreifen, wenn wir hier eine Katastrophe auch für uns verhindern
wollen. Herr Burkhardt von Pro Asyl, sehen Sie das auch so, dass das eigentliche Problem ist, die Bevölkerungsexplosion auf der südlichen Halbkugel?
Die Menschen, die arm sind, haben jetzt schon nicht die Chance, nach Nordeuropa überhaupt in die Nähe zu gelangen. Das heißt, ich sehe nicht die Völkerwanderung, die hier die Szenarien angemalt werden. Was wir täglich sehen, ist, dass Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Irak fliehen. Und das sind handfeste Gründe, Krieg, aber auch klassische brutale Verfolgung.
Was machen Sie mit denen bei Pro Asyl, wenn wir hören, das sind nicht die Motive, sondern die Motive sind, ich will ein wirtschaftlich besseres Leben?
Für den braucht man einen anderen Zugangsweg. Das ist die Frage, ob Europa Einwanderung will, ob Deutschland ein Einwanderungsgesetz will. Asyl heißt, dass Menschen, die Schutz brauchen, individuellen Anspruch haben.
Herr Burkhardt hat gerade von hinten dazwischen
gerufen. Einwanderung richtet sich nach den Interessen des Staates. Das sind ganz andere Kriterien. Mhm. Flucht ist ein Menschenrecht und Einwanderung regelt sich nach Aber Fragen
Flucht
der
Flucht ist nur ein Menschenrecht, wie den Bingen dafür da ist, nicht wirtschaftliche Not. Mhm. Hier müssen wir, glaube ich,
Habe ich nicht formuliert machen. Eben.
Gut, Sie haben Habe ich nicht formuliert. Bevor Sie sich darum. Verhakeln, hat Rebecca Scholz, ich gucke mal auf die Uhr, es ist 9:55, Frau Scholz, das Wort aus Hamburg. Guten Abend, Frau Scholz.
Guten Abend. Ja, ich habe eigentlich zwei Sachen. Wir haben ja gesprochen über die Visumfreiheit für die türkische Bevölkerung in Deutschland, also für Deutsch, für Europa. Und angenommen, wir bekommen diese Visumfreiheit für die türkische Bevölkerung, dann kommt ja diese Überlegung dazu, dass man dann immer sagt, ja, dann werden die Konflikte, die in der Türkei herrschen, auf europäischen Boden getragen. Das ist das eine. Und das andere ist ganz einfach, dass ich mir sage, wenn Europa wirklich sagt Menschenrechte und so weiter und wir wollen keine Schleuser, warum bauen wir dann keine vernünftigen Luftbrücken für die Leute, die aus diesen Kriegsgebieten fliehen, aus Afghanistan, aus Irak, aus Syrien, aus dem Sudan? Das ist doch ganz klar, die Leute, die fliehen vor dem Krieg. Warum bauen wir keine Luftbrücken?
Luftbrücke warum von wo nach wo? Was stellen Sie sich da vor?
Ja, man kann dafür sorgen, dass die Leute, die fliehen, dass die eine sichere Herkunft haben, eine sichere Hinkunft haben in ein sicheres Land.
Und dort die Luftbrücke installieren.
Und da die Luftbrücke installieren, genau. Dann brauchen die kein Geld für Schleuser ausgeben und dann werden die Schleuser pleite.
Herr Burkhardt, ganz kurz dazu von Pro Asyl.
Also wir waren immer dafür, dass es eine reguläre Möglichkeit gibt zu kommen. Deutschland hat zum Beispiel einige 10.000 Flüchtlinge legal aufgenommen. Die Programme wurden eingestellt. Mhm. Eine Möglichkeit, legal zu kommen, ist, dass Frau und Kind im Rahmen eines Familiennachzugs zu Flüchtlingen kommen können. Das wurde drastisch eingeschränkt, weil zu einem Kriegsflüchtling darf die Frau nicht kommen. Absurde Regelung, wenn man sich vorstellt, dass die Frau eines Journalisten aus Aleppo kommen darf, aber der andere, der vor den Fassbombenersatz flieht, seine Frau nicht herholen darf. Also es gibt legale Möglichkeiten, die wollen wir, die muss man ausbauen. Damit legt man auch Schleppern das Handwerk. Was man jetzt gemacht hat, ist das Geschäftsmodell zu fördern. Flucht ist teurer geworden. Die Fluchtwege haben sich enorm verteuert. Es kommt nur noch her, wer Geld hat. Und das ist nicht eine menschenrechtlich orientierte Flüchtlingspolitik, die wir wollten.
Zum Schluss sage ich zwei Zahlen. Wenn wir über die Außengrenzen der EU reden, dann reden wir über 43.000 Kilometer Seegrenze und 9.000 Kilometer Landgrenze. Und wir haben unsere Sendung genannt Europas Grenzen sichern. Herr Brok sagt schon, das ist das Problem. Geht das denn überhaupt, wenn man sich diese beiden Zahlen vergegenwärtigt, Herr Brok? Ganz schnell bitte.
Ich hatte ja vorhin dargelegt, was das Seegrenze bedeutet. Hier eine wirkliche Absicherung zu machen, ist, wenn solche Zahlen zustande kommen, kaum möglich. Ja. Und auch da braucht man die Zusammenarbeit. Großbritannien hat Frau Brandenburger gesagt, mit Brexit, das war ja mit einer Migration begründet gewesen, da ging es gegen polnische Migranten. Aber auch da mussten die Zusammenarbeit mit Frankreich haben, dass Frankreich Großbritannien absichert.
Aber geht es tatsächlich? Kanal,
und es geht nicht vollständig. Es geht nicht vollständig. Ja. Und deswegen geht es im Wesentlichen nur mit den Ursprungsländern, mit denen man kooperiert, in diesem Falle Türkei und dann Frieden in Syrien, aber auch mit anderen Teilen der Welt. Die Ursachen zu bekämpfen ist auf Dauer die einzige Lösung. Alles andere ist die Bekämpfung von Symptomen.
Vielen Dank, meine Herren. Vielen Dank, Gunnar Köhne nach Istanbul. Elmar Broek, der heute Abend für uns in Bielefeld saß, aber normalerweise in Brüssel unterwegs ist. Und Günter Burkhardt, vielen Dank von Pro Asyl, dass Sie an dieser Runde teilgenommen haben, sich die Zeit genommen haben. Und vielen Dank all denen, die uns angerufen haben. Die Redaktion dieser Sendung heute Abend hatte Uke Bandixen. Morgen, Sie werden es kaum glauben, es ist ein Jahr her, da fiel der Satz, wir schaffen das. Und wir fragen morgen, hat Angela Merkel zu viel versprochen? Sie können ab 20.30 Uhr anrufen oder sofort im Internet schreiben. Ich bin sicher, dazu fällt Ihnen das ein. ndr.de/redezeit. Ein Jahr ist es her, da fiel der Satz, wir schaffen das. Und wir fragen morgen, hat Angela Merkel zu viel versprochen. Das morgen in der Redezeit um 21.05 Uhr. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Wie immer einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.